Nein, das will so ziemlich jeder und jede. Doch wie gelingt das? Was fehlt dir zu deinem Glück? Und stellt sich dieses Glück wirklich auch ein, wenn du das bekommst, was da vermeintlich fehlt? Lasst uns heute mit besonders prominenten Jesus-Worten über diese Frage nachdenken, mit dem Beginn der Bergpredigt. Diese Worte Jesus sprechen uns in besonderer Weise an. Wer sich auf diese Seligpreisung einlässt, der wird davon berührt und sicher auch herausgefordert. Ich habe bei dieser Predigt viel von Walter Kleibers Gedanken übernommen, der hat ein kleines Büchlein zu den Seligpreisungen geschrieben. Seligpreisungen in der Bibel beschreiben, was wahres, erfülltes und geglücktes Leben eigentlich ist. Doch sie beschreiben es nicht bloß, sondern sie verheißen es gleichzeitig denen, die so leben. Dieses Glück im Leben besteht immer auch darin, dass es ein Leben mit Gott ist. Ein Leben in einer Beziehung mit ihm. Eine Seligpreisung mahnt oder befiehlt nicht. Sie lädt vielmehr ein, einzuerkennen, welches Glück in einem Leben mit Gott liegt. Sie lädt uns ein, uns mit einem solchen Leben beschenken zu lassen. Jesus ging es an erster Stelle um Gott, um seine Herrschaft, nicht darum, das Glück seines Lebens zu finden. Doch er zeigt uns, dass dort, wo Gott zu seinem Recht kommt, auch die Menschen zur wahren Bestimmung ihres Lebens finden. Dass Jesus seine erste wirklich große Rede im Matthäusevangelium mit diesen Seligpreisungen beginnt, ist kein Zufall. Diese Rede Jesu beginnt so mit einer Zusage. Jesus preist Menschen glücklich. Und welche Menschen das sind, das ist überraschend. Denn es sind nicht die Erfolgreichen, die Reichen und Schönen, es sind Menschen mit ganz anderen Kennzeichen, von denen Jesus sagt, dass Gott gerade ihnen nahe ist. Ich lese uns Matthäus 5, 1 bis 12 und wenn es gut geklappt hat, habt ihr diese Zettel auch bekommen und könnt mitlesen. Dort steht: Glücklich die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glücklich die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Glücklich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Glücklich die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und euch alles Böse nachsagen um meinetwillen, wenn sie dabei lügen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn so haben sie auch die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Dass ich das erste Wort hier immer mit glücklich übersetzt habe, ist ungewöhnlich. Viele Übersetzungen entscheiden sich für das fromme Wort selig. Doch das griechische Wort hier kann wirklich ebenso auch mit glücklich übersetzt werden. Und wir schauen heute mal, was das vielleicht auch an Ideen bei uns freisetzt und wie man es dann verstehen kann. Jesus nennt hier die Armen und Trauernden glücklich. Und das ist ja erstmal merkwürdig. Gut, dass er es nicht dabei belässt, es einfach nur so zu sagen, sondern er begründet ja jeden Satz. Und dabei fällt auf, dass eine Begründung gleich zweimal vorkommt. Die erste und die letzte Seligpreisung enden mit: Denn ihnen gehört das Himmelreich. Himmelreich, das ist eins der Schlüsselwörter im Matthäusevangelium. Es hört sich ja erstmal an, als wäre es sehr weit weg vom Hier und Jetzt, halt im Himmel, dieses Reich. Doch wenn wir Matthäus fragen, dann ist es ganz nah. Schon heute erlebbar und spürbar. Dieses Himmelreich ragt in unsere Zeit und wenn wir es sehen und erleben, dann verändert es uns. Das, was wir denken und das, was wir tun. Das Himmelreich ist die Wirklichkeit, in der die verborgene Herrschaft Gottes offenbar werden wird. Und Jesus war davon überzeugt, dass mit seinem Tun und Reden die Menschen schon vom Himmelreich berührt werden. Hier auf der Erde. Das Leben von Menschen wird heil und ganz, egal wie zerbrochen es vorher gewesen ist. Und diese Erfahrung machen Menschen bis heute. Wer Jesus kennenlernt, der erlebt, dass er liebevoll angesehen wird, dass innere Wunden heilen, weil Jesus das will und weil er es schenkt, und auch manche echte Heilung von äußeren Wunden ist schon geschenkt worden. Immer wieder erleben Christen, dass Jesus sie befreit, sie frei macht von dem, was sie gefangen hält. Und wo wir das erleben, da erleben wir das Himmelreich, da wo wir leben. Gottes Reich kommt, sein Himmelreich ist teilweise schon erlebbar für uns. Und doch warten wir noch darauf, dass die Herrschaft Gottes alles offenbar werden wird, dass sie sich vollkommen durchsetzen wird. Im Hier und Jetzt gibt es für uns kurze Einblicke, sowas wie einen Vorgeschmack von dem, was wirklich dann endgültig auf uns wartet. Und dieses Reiches gehört nach dieser Seligpreisung den Armen im Geist. Denn das sind die, die mit leeren Händen vor Gott stehen, die Hilfe brauchen. Es sind Menschen, die arm sind vor Gott. Damit kann auch eine innere Haltung beschrieben werden, die sich nicht darin zeigen muss, dass jemand keine Mittel zum Leben hat. Luther soll auf dem Sterbebett gesagt haben: Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Wer in diese Worte einstimmen kann, der ist arm vor Gott. Der weiß, wie sehr er angewiesen ist und es eben nicht selbst schaffen kann. Und gerade diesen Menschen sagt Jesus, dass Gott ihnen am nächsten sein will. Denn sie brauchen ihn und das ist entscheidend. Zu wissen und auch zu bekennen: Ich brauche dich, Jesus. Gott ist denen nahe, die ihre Hände hoffend auf Gottes Wirken öffnen. Und gerade die werden auch auf unerwartete Weise erleben, dass sie beschenkt werden. Sie wissen sich gehalten und getragen von Gott auch in den schwierigsten Situationen. Gott ist ihnen nah und sie wissen, eines Tages werden sie ganz bei ihm sein. Dann wird er herrschen und dann wird er alles zurechtbringen. Deshalb also glücklich die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. In der nächsten Seligpreisung heißt es: Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wer trauert, würde ja im Normalfall gerade nicht sagen, dass er glücklich ist. Traurig und glücklich, das sind Gegensätze. Doch Jesus sagt uns dennoch: Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Bist du traurig? Hast du jemanden verloren, der dir sehr wichtig war? Oder bist du traurig, weil dein Leben anders läuft, als du es dir immer ausgemalt hast oder wünschen würdest? Jesus sagt dann zu dir: Glücklich kannst du sein, denn du wirst getröstet werden. Trost, das ist mehr als Worte wie "wird schon wieder". Manchmal erleben wir das heute, dass Menschen so trösten, indem sie das verharmlosen, was uns doch so tief traurig macht. Doch in der biblischen Sprache meint Trösten etwas anderes. Es meint, Menschen beizustehen in ihrer Not und etwas von der Leere, die durch den Verlust in ihrem Leben entstanden ist, durch die eigene Zuwendung aufzufüllen. Wer tröstet, der hält es aus, dass der Trauernde nicht begreifen kann, warum das jetzt so geschehen ist. Er wird keine vorschnellen Antworten geben. Und solchen Trost sagt Jesus uns zu. Und nur deshalb sind sie in ihrer Trauer irgendwie auch glücklich zu nennen, denn der Allerhöchste ist ihnen nah. Und Gott nah zu sein, auch in der Trauer zu ihm zu gehören, das schenkt Freude in allem Leide. In dir ist Freude in allem Leide. Das haben wir eben gesungen und bekannt. Es ist dabei sicher keine überbordende Freude, sondern mehr ein kleines Licht, was durch die Tränen scheint. Wer trauert, kann sich dennoch gewiss sein. Nichts kann mich aus Gottes Hand reißen, auch nicht diese Trauer und das Leid, was mich gerade betrifft. Und das gilt dir heute ebenso wie den Trauernden damals. Jesus meint dich, wenn du traurig bist. Er will dir nah sein, dich ernst nehmen mit deinen Fragen. Zu ihm gehörst du und nichts kann dich aus Gottes Hand reißen, auch nicht deine Traurigkeit. In der nächsten Seligpreisung heißt es: Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmütig klingt etwas angestaubtes Wort. Aber ich finde, es steckt sehr viel in ihm, so dass wir es nicht aus unserem Wortschatz streichen sollten. Denn darin kommen ja zwei Worte vor, nämlich sanft und Mut. Und beide beschreiben für mich Jesus ziemlich gut. So war er, sanft verbinden wir mit Worten wie ausgeglichen, zärtlich und geduldig. Und so wendete sich Jesus den Menschen zu. Er geht liebevoll um mit Kindern und mit Kranken. Er sorgt sanft für die, die es gerade nötig haben. Doch dabei bleibt er ein Mann, der sich auch durchsetzen kann. Er setzt sich mutig ein für die, die es nötig haben. Er streitet mit den Pharisäern und heilt Menschen auch am Sabbat, obwohl er genau weiß, dass er so die Pharisäer gegen sich aufbringt. Mutig geht Jesus seinen Weg bis zum Ende. Er verzichtet auf Gewalt, aber er lässt sich auch nicht alles gefallen, ohne es anzusprechen. Als er geschlagen wird beim Verhör, sagt er zu seinen Gegnern: Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise es mir nach. Bin ich aber am Recht, warum schlägst du mich? Jesus nimmt nicht alles hin, er schluckt nicht jede Ungerechtigkeit und doch schlägt er auch nicht zurück. Er ist mutig und gehorsam und letztlich stirbt er am Kreuz und lässt sich vorher verhöhnen und schlagen. Jesu Mut zeigt sich für mich gerade am Ende seines Lebens. Jesus ist wirklich sanft und mutig, eben sanftmütig, und damit wird er uns zum Vorbild. Er sagt uns zu, dass wir glücklich sind, wenn wir auch sanftmütig unterwegs sind. Wenn wir Mut haben, aber auch sanft mit den Menschen umgehen, die es besonders brauchen. Dann wird Gott uns Anteil an dem geben, was ihm gehört. Das ist die Zusage bei diesem Vers. Wir werden das Land erben. Das heißt, da ist Raum zum Leben. Das Land erben. Das ist eine tolle Zusage. In der nächsten Seligpreisung heißt es: Glücklich, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Gerechtigkeit, das ist neben Himmelreich auch so ein Schlüsselwort bei Matthäus. Gerechtigkeit kommt da oft vor. Und in dieser Seligpreisung werden die glücklich gepriesen, die danach hungern und dürsten, die sich darum bemühen und sich danach sehen, dass endlich Gerechtigkeit herrscht. Dabei muss sie noch nicht erreicht sein. Schon die, die dahin unterwegs sind, die werden hier glücklich genannt. In der Bibel meint Gerechtigkeit die heilsame Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und wenn die gelingt, dann soll auch in einer Gemeinschaft ein gutes Leben wirklich für jeden möglich sein. Erst dann herrscht Gerechtigkeit. Gerecht heißt nicht, dass alle das Gleiche bekommen, sondern dass alle das bekommen, was sie brauchen. Und wie oft geht es ungerecht zu in unserer Welt und auch in unserem direkten Umfeld? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus sich wünscht, dass wir uns mühen, dass wir dürsten und hungern danach, dass sich das ändert, dass wir ungerechte Strukturen erkennen und beseitigen. Und manches ist da gerade im Gange in der Gesellschaft, und ich finde das sehr spannend, das mitzuerleben. Die Frage nach der Gleichbehandlung und Wertigkeit von Frau und Mann gehört dazu. Das Wahrnehmen, dass es immer noch ein Nachteil ist, einen nicht deutschen Nachnamen zu tragen. Oder wenn man keine so helle Haut hat wie die allermeisten in diesem Raum. Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, uns einzusetzen für Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, für Chancengleichheit und gegen Diskriminierung und auch gegen Rassismus. Dass wir die im Blick haben, die leiden, die einfach zu wenig abbekommen vom großen Kuchen. Und wer sich danach sehnt, der wird gesättigt werden. So sagt Jesus das hier. Gemeint ist gesättigt von Gott. Gott wird den Hunger nach Gerechtigkeit belohnen. Gott wird sie sättigen. Er wird ihr Leben mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe und auch mit seiner Gerechtigkeit erfüllen. Und hier ist Matthäus ganz nah dran an der Rechtfertigungsbotschaft, die wir von Paulus kennen. Wer sich von Gott beschenken und erfüllen lässt, der wird hineingenommen in Gottes Gerechtigkeit, wird von ihr getragen und damit auch befähigt, so zu handeln, sich dafür einzusetzen. Wer gesättigt ist, erhält, was er für das Leben braucht. Und er bleibt doch weiter offen für neues Handeln und neues Erfülltwerden. Die nächste Seligpreisung geht in eine ähnliche Richtung. Dort steht: Glücklich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Barmherzig können wir nur sein, weil mit uns barmherzig umgegangen wurde. Da bin ich fest von überzeugt. Wir müssen es erst mal selbst erlebt haben, dass jemand barmherzig mit uns umgeht. Und wer erlebt hat und das auch gespürt hat, dass Gott wirklich Schuld vergibt, der wird verändert. Und weil Gott sich so sehr als barmherzig und liebevoll zeigt, deshalb sind wir auch in der Lage, so mit anderen umzugehen. Und gleichzeitig ist es auch so, Menschen, die ihr Herz für andere öffnen, deren Leben weit genug ist, dass da auch andere vorkommen und Barmherzigkeit Raum hat, die erleben oft in besonderer Weise auch, wie Gott sich erbarmt. In jedem Fall ist uns aufgetragen, offenen Auges durch unser Leben zu gehen und uns anrühren zu lassen von dem, was wir sehen. Wir sollen uns bewegen lassen von der Not. Wir sind zur Barmherzigkeit herausgefordert. Dieser Vers kann uns auch an die Jahreslosung dieses Jahres erinnern. Das ist auch ein Jesuswort aus dem Lukas-Evangelium allerdings. Und da sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Glücklich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und dann sagt Jesus, glücklich die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz zu haben, das wünscht sich auch der Psalmbeter im Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das Herz ist im biblischen Sprachgebrauch nicht das Zentrum der Gefühle, so wie wir das eigentlich fühlen, sondern es ist die innere Mitte eines Menschen, sein Denken, sein Wollen, auch sein Fühlen. Es ist also eher das, was wir heute dem Kopf zuschreiben. Und dieses Herz soll frei sein von selbstsüchtigen und unsauberen Hintergedanken. Es soll rein sein. Das kann allerdings niemals jemand selbst schaffen. Es ist Gott, der allein das schenken und schaffen kann. Und ebenso ist es Gott, der dann auch zulässt, dass wir ihn erkennen. Denn das ist ja die Verheißung bei diesem Seligpreisung, dass wir Gott schauen. Das meint, ihm in seinem Wesen und seiner Wirklichkeit zu begegnen. Und das ist die Zusage für Menschen, deren inneres Wesen von Gott gereinigt wurde, sodass ihr Leben so durchsichtig wird für seine Liebe. Gott schauen, das ist ja auch das Herzstück der Hoffnung auf das Leben nach unserem Tod. Dass wir ihn dann wirklich sehen werden, wie er ist. Denn dann werden wir bei Gott sein und wir werden erlöst sein und wir werden keine Fragen mehr haben. Gottes Liebe zu uns wird nicht mehr angezweifelt werden können. Doch auch schon heute können wir uns von Gott berühren lassen, unsere Herzen, unsere Gedanken von ihm reinigen lassen und etwas von dem sehen, was ihn ausmacht. Das sagt Jesus uns hier zumindest. Wir werden Gott schauen. Das ist eine großartige Zusage, die er uns hier gibt. Danach lesen wir, glücklich die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Friedensstifter werden als nächstes hier ja glücklich genannt. Das griechische Wort kann auch mit Friedensmacher übersetzt werden, was ich ganz schön finde, weil es so etwas Aktives hat. Es ist mehr gemeint als bloßes friedfertig sein. Aktive Friedensarbeit und der Wille, sich für die Versöhnung zwischen Menschen einzusetzen, das ist hier gefragt. Und Friede meint dabei weit mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Es ist das schöpferische Miteinander von Menschen, die füreinander da sind. Und sich gegenseitig unterstützen, für dieses Leben in Gemeinschaft auch gute Formen zu finden. Wer Friedensstifter sein will, kann das auf ganz verschiedene Weise. Einerseits im privaten Umfeld vermitteln, schauen, wie kann man Streit eigentlich entgegenwirken oder gut schlichten. Andere wenden sich gegen Mobbing, setzen sich ein für eine gute Atmosphäre am Arbeitsplatz. Auch der Einsatz gegen Feindbilder und Rassismus ist ein Beitrag für mehr Frieden in dieser Welt. Und die Verheißung hier zeigt, wie sehr das friedensschaffende Verhalten in Verbindung steht mit Gottes Wesen, mit seinem Handeln. Denn hier wird uns verheißen, Kinder Gottes genannt zu werden. Wer hier auf Erden, also Gottes Frieden, lebt und sich für ihn einsetzt, der gehört zu Gott. Genauso wie damals in der Gesellschaft ein Sohn seinen Vater repräsentiert hat. Wenn Gott die Friedensstifter seine Kinder nennt, dann sagt er damit, ihr gehört zu mir, ihr handelt, wie es mir entspricht. Gottes Herz ist das Herz eines Friedensstifters. Und deshalb sollt ihr ganz und für immer in meine Gemeinschaft gehören. Ihr seid meine Kinder, wenn ihr so handelt. Glücklich, wer so den Frieden stiftet. Als nächstes sagt Jesus, glücklich die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist ja eigentlich auch wieder völlig verrückt, Verfolgte glücklich zu nennen. Verfolgte, die nicht einfach so verfolgt werden, sondern weil sie sich um die Gerechtigkeit bemühen, weil sie vielleicht eintreten für die, die im Staat keine Lobby haben, weil sie versuchen, nach Gottes Gebot zu leben, das aber nicht vom Umfeld akzeptiert wird. Verfolgung ist auf der Welt ein immer noch sehr großes Thema. Auch Christen werden verfolgt. Heute mehr als noch vor einigen Jahren. Und ihnen gilt diese Zusage, das Himmelreich gehört ihnen. Und diese Begründung ist die einzige, die hier zweimal vorkommt. Und nicht zufällig ist es die erste und hier die letzte Begründung. Die dazwischenstehenden Begründungssätze entfalten jeweils, was das bedeutet. Ihnen gehört das Himmelreich. Denn denen das Himmelreich gehört, die sind es, die getröstet werden, die das Erbe behalten, die satt werden, die Barmherzigkeit erfahren, die Gott sehen und die Kinder Gottes heißen. Und als letztes folgt dann noch so eine Seligpreisung, die fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Wenn ihr den Zettel nochmal in die Hand nehmt und schaut, die ist viel länger und auch nicht so klar strukturiert wie die vorigen. Und sie richtet sich persönlich an die Jünger. Da sagt Jesus: Glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und euch alles Böse nachsagen um meinetwillen, wenn sie dabei lügen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, denn so haben sie auch die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Als Jünger oder Jüngerin Jesu war damit zu rechnen, dass man Probleme bekommt. Widerstand regte sich damals gegen die, die so vehement behaupteten, dass Jesus auferstanden ist. Sie versuchten, nach seiner Gerechtigkeit zu streben. Und das haben auch in alttestamentlichen Zeiten schon die Propheten so erfahren. Weil sich an diesem Widerstand zeigt, dass sie auf Gottes Seite stehen, haben sie darin Grund zur Freude. Und bis heute erfahren verfolgte Christen, dass Gott ihnen gerade im Leid und in der Verfolgung nahe ist. Ihnen bedeuten solche Bibelverse sehr viel mehr als uns, weil wir einfach hier nicht verfolgt werden und es uns nicht so betrifft wie sie. Und jetzt, wo wir alle Seligpreisungen angeschaut haben, wird deutlich, dass sie von so einer doppelten Spannung geprägt sind. Die eine Spannung ist die zwischen der gegenwärtigen Zusage und der zukünftigen Erfüllung. Die Verheißungen, die klingen ja wirklich großartig, doch teils kaum für uns sind sie nicht zu spüren für uns im Hier und Jetzt. Sie weisen in eine Zukunft, die noch kommen wird. Das Himmelreich kommt nicht irgendwie festgelegt im Mai 2033. Gottes Zukunft ist jenseits unseres Kalenders angesiedelt. Es ist eine Zukunft, die aus einer Beziehung erwächst. Der Beziehung zwischen Gott und denen, die hier glücklich genannt werden. Und doch berühren uns die Verheißungen auch jetzt schon in unserer Zeit. Wir dürfen erfahren, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Jesus begegnen, dann erleben wir schon jetzt etwas von dem, wie Gott ist. Wir können ihn erkennen und werden von ihm getröstet. Und die andere Spannung betrifft die, die hier selig gepriesen werden. Denn was sind das eigentlich für Menschen? Es sind ja einerseits die, die mit leeren Händen vor Gott stehen, arm im Geist, die sich danach sehen, dass Gott ihren Mangel ausfüllt. Und immer wieder wurde von hier aus auch auf die Rechtfertigungslehre verwiesen. Dass gerade die Armen glücklich genannt werden, hört sich doch ganz so an wie bei Paulus. Denn der betont ja, dass Gott gerade die Gottlosen rechtfertigt. Die, die nichts zu bringen haben und ganz auf das Schenken und die Gnade Gottes angewiesen sind. Und auf der anderen Seite gilt die Seligpreisung denen, die ihr Leben in die Hand nehmen. Die einstehen für Frieden und für Gerechtigkeit, die barmherzig sind, die viel tun, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Da kann man ja schon fragen, geht es jetzt darum, sich beschenken zu lassen oder geht es darum, ganz eifrig alles richtig zu machen? Für Matthäus ist es kein Widerspruch. Für ihn ist ein gelingendes Leben eins, das ganz vom Geschenk der Gnade lebt und gleichzeitig auch im Tun ganz von diesem Geschenk geprägt ist. Gehört zusammen, es geht nicht ohne einander. Für Matthäus ist wahres Glück, dass Gott unsere leeren Hände füllt und uns dazu befähigt, dann auch was zu tun, weiterzugeben, zu teilen, nach Gottes Maßstäben zu leben. Also wer sich von Gott so sehr geliebt weiß, der wird auch sein Leben in die Hand nehmen und Gott ehren, indem er nach seinen Weisungen lebt, indem er nach Gerechtigkeit dürstet, indem sie nach Frieden schafft. Und ich wünsche uns, dass wir fröhlich mit diesen Spannungen auch selber umgehen können, dass wir damit leben können und uns ausrichten auf Gottes Verheißung, uns herausfordern lassen von Jesu Worten, die uns auch heute gelten. Amen.